Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich habe heute wieder eine Gästin, aber es ist nicht so wie sonst, denn es wird heute nicht um eine Kinderwunschreise gehen, sondern es wird um ein anderes Thema gehen, und zwar Familienaufstellung. Ich glaube, ich habe schon in der allerersten Folge, oder lass es die zweite, dritte gewesen, habe ich gesagt, ja, bin ich ja auch Familienaufstellerin, erkläre ich mal irgendwann, was das ist. Und jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt, wie erkläre ich das denn eigentlich? Habe ich gedacht, weiß ich nicht, kann ich nicht. Deswegen habe ich mir eine absolute Oberexpertin eingeladen. Das ist Katrin Maschetzke. Hi Katrin.
Hi Lena, danke schön für die Einladung.
Wir können ja vielleicht einmal ganz kurz sagen, woher wir uns eigentlich kennen. Wir sind nämlich auf dieselbe Schule gegangen. Wobei man auch sagen muss, hast du eigentlich ein oder zwei Klassen unter mir? Ich weiß es immer nicht, ich vergesse es immer.
Zwei.
Zwei, ne? Aber wir haben auf der Schule eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt, sondern wir sind uns hinterher wirklich Jahre später begegnet, ich sag mal, aus Datenschutzgründen in einem beruflichen Kontext sozusagen.
In einem anderen Kontext.
Genau. Und ich habe 20 Jahre Radio gemacht, habe dann parallel mich ja erst weitergebildet. Und du hast seit 20 Jahren eine Praxis und bist selbstständig. Magst du einmal erzählen, was ist eigentlich, was hast du gemacht, was sind deine Ausbildungen und was ist so dein Hauptjob, wenn du das im Moment überhaupt sagen kannst? Da passiert ja so viel.
Ich habe lustigerweise vorgestern noch einer Freundin erzählt, dass die einzige Anstellung, die ich mal in meinem Leben hatte, war in einer Spielothek, wo ich 18 war. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen. Ich musste mich schon ganz früh selbst organisieren und habe da aber auch ganz schnell gemerkt, das ist gar nichts für mich. Also ich war früh daran interessiert, einfach frei zu sein, die Dinge zu machen, die mich bewegen, die Dinge auszusprechen, die ich wahrnehme, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen. Und klar, irgendetwas muss man ja tun. Und ich habe dann eine Erzieherausbildung angefangen und habe die erfolgreich abgebrochen im letzten Jahr. Ich auch da gemerkt habe, es ist einfach nicht mein Ding. Und bin dann tatsächlich über einen extrem schweren Schicksalsschlag, der mir mit Anfang 20 geschehen ist, durch einen Zufall bei Google auf das Familienstellen gekommen, denn ich musste für mich rausfinden, wie gehe ich jetzt mit dieser schrecklichen Situation um? Da war ich Anfang 20.
Wow.
Denn ich wusste mir wirklich nicht mehr zu helfen und bin dann über die Google-Suche an das Familienstellen gekommen und habe mir gedacht, naja gut, irgendwas klingelt in mir. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist und ich habe mich da einfach angemeldet. Und dann war es so, dass ich dort dann angekommen bin und ich war dann auch noch die Erste, die drangekommen ist.
Wow.
Und ich hatte gar keinen Plan. Ich hatte geschildert, wie es mir geht, was passiert ist und die Aufstellerin sagt zu mir, ja, schau mal, dann such mal hier jetzt jemanden hier für dich und such mal jemanden für deinen Vater und such mal jemanden für das, was passiert ist. Und ich war völligst irritiert, weil diese Menschen, die ich dann dort in diesen Raum geschoben hatte, von jetzt auf gleich wussten, was passiert ist, wer ich bin, wie ich mich fühle. Die Charaktereigenschaften meines Vaters waren auf einmal im Raum durch eine völlig fremde Person. Und das Schicksal, was ihm widerfahren ist, konnte genau sagen, warum es passiert ist. Und ich war völlig perplex. Die Dame war Endlevel, die war richtig gut. Ich habe Glück gehabt. Ja, also jetzt nach 20 Jahren Erfahrung kann ich auch sagen, ja, es gibt viele auf dem Markt. Man kann viel erleben.
Ja.
Und die Dame kam dann in der Pause zu mir und sagte, hey, weißt du was, das ist dein Ding. Mach doch die Ausbildung bei mir. Und ich stand da mit mir persönlich selber völlig in den Möhren, also mit meinem Leben in den Möhren und dachte mir sehr, weißt du was, dann mache ich das.
Ja, krass.
Und ich bin 5 Jahre bei ihr geblieben. Ich habe mich aufgeräumt, ich habe mich sortiert, ich habe mein Feld bereinigt, ich habe mich kennengelernt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mit Anfang 20 so viele Dinge gelernt, nachgeholt, aufgearbeitet Und ich bin nach Hause gegangen nach diesen Wochenenden angefüllt, berührt, bewegt. Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal richtig was zu spüren. Das war also sehr richtig, das war voll mein Ding. Und ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt, so, das mache ich jetzt auch. Erstmal angefangen, so ein bisschen, ja, Haus und Hof, ne? Freunde, Familie mit Figürchen. Und dann ist ziemlich schnell daraus ein Riesen, schon damals ein Riesending zu werden. Und ich habe dann mit, ich weiß nicht, mit 23, 24 meine erste Praxis gegründet
Wow,
tatsächlich.
ja. Irre. HP Psych bist du auch, ne?
Nee.
Ach,
Nein.
bist du gar nicht.
Ich bin komplett ein freier Vogel. Ich habe dann irgendwann noch mal was studiert.
Ja.
Ich habe immer gedacht, die Menschen brauchen ja irgendetwas, dass sie sehen, dass ich was gemacht habe. Würde ich heute auch gar nicht mehr machen, gar nicht empfehlen. Ich habe dann einen Doppel-Bachelor dann auch noch mal nebenbei gemacht. Genau.
Okay, ja. Nee, das ist es ja auch. Ich meine, es gibt Leute, die wollen sowas wissen. Ich habe mal eine Klientin gehabt, die, also beziehungsweise habe ich die nicht gehabt, weil es auch dann einfach nicht passte, weil die genau wissen wollte, was habe ich denn eigentlich für Ausbildung? Also sie hat mich erstmal voll abgecheckt, ob ich auch den Erwartungen entspreche, die sie hat oder irgendwie so. Ich habe mir gedacht, hä, worum geht's? Wir müssen da gucken, ob wir zueinander passen. So, aber die hat einfach darauf ganz viel Wert gelegt. Ne? Und das finde ich ist einfach auch nochmal was, was ich auch immer wieder mitgebe, aber was ich auch jedem mitgeben kann, der oder die noch überhaupt keine Berührungspunkte überhaupt allgemein zur Therapie hatte. Also, dass ob dein Gegenüber, ob die Therapeutin, der Therapeut passt oder nicht, das macht locker 80% aus. Die Methode, alles andere ist total zweitrangig, ich möchte nicht sagen nebensächlich oder irrelevant, aber es ist nicht so wichtig wie diese Verbindung. Es muss eine gute Vertrauensbasis da sein, das ist das, worauf es ankommt, ne?
Ja, das Menschliche ist wichtig.
Ja, und du hast ja voll früh angefangen mit Anfang 20. Also, guck mal, ich habe meine Ausbildung gemacht, da war ich. Wie war ich denn überhaupt eigentlich? Ende 30 oder sowas, ne? Und die meisten, und da war ich noch eine der Jungen, die meisten waren Mitte 50, Anfang 60, so, ne? Weil sie dann erst dahin gekommen sind, auf die Themen zu gucken, die so halt quasi transgenerational ja auch immer weitergegeben werden. Und das finde ich auch wichtig zu sagen, pass auf, weil das wusste ich gar nicht, als ich das gemacht habe. Das ist kein geschützter Begriff. Man kann
Genau.
sich einfach Familienaufstellerin nennen. Das ist ja auch ein Witz irgendwie. Also, das heißt, das kann jemand sein, der wie du da 5 Jahre gelernt hat und bei mir waren es irgendwie 3. Man lernt ja immer weiter, aber und es kann auch jemand sein, der hat das mal ein Wochenende gemacht oder so.
So sieht's aus.
Alter Schwede, von Hypnose kenne ich das, von Familie, weil ich immer denke, boah, das ist so eine krasse Verantwortung. Und das ist ja auch nicht einfach so. Also, bis ich mich getraut habe, eine Familienaufstellung anzuleiten, das hat auch echt eine Weile gedauert. So, ne? Ich habe den ganzen großen Dozentinnen, die wir immer da hatten, das waren eben ganz viele Traumatherapeutinnen, ganz großartige Frauen, habe ich bewundernd zugeguckt. Und eine von denen sagte, ich habe 10 Jahre zugeguckt. Ich habe mich am Anfang nicht getraut. Ich habe erst mal 10 Jahre einfach nur zugeguckt, bevor ich mich überhaupt daran getastet habe. Fand ich sehr entlastend irgendwie so. Okay, aber lass uns mal versuchen zu erklären für jemanden, der das noch nie gehört hat, so wie du, als du bei Google plötzlich Familienstellen gelesen hast.
Ja.
Was ist das? Wie kann man das jemandem erklären, der das noch nie gesehen hat, noch nie gehört hat, noch nie erlebt hat?
Es gibt aus meiner Sicht keine Pauschalantwort und ich finde, es ist wichtig, immer ranzuspüren, wer fragt denn da gerade? Weil die Menschen sind unterschiedlich und eine Pauschalantwort würde die Menschen nicht so sehr erreichen, wie wenn ich schaue, wer steht mir gegenüber und wie kann ich es jetzt am besten erklären. Ist jetzt gerade auch nicht wirklich befriedigend an der Stelle.
Sehr politisch ausgedrückt.
Total, absolut. Also aus meiner Sicht ist eine Familienaufstellung etwas, was Dinge sichtbar macht, die eine Wirkung haben, auf die wir oft keinen Zugriff haben. Familienstellen ist das, was hervorhebt, hochholt, Dinge, die wir tragen, Dinge, die durchaus nicht zu uns gehören, Dinge, die wir vielleicht aber auch selbst erlebt haben, die im Nervensystem gebunden sind und das Nervensystem nie wieder verlassen konnten. Der Stelle sprechen wir ja auch von Trauma. Trauma, gebundenes Trauma im Nervensystem, was durch eine Familienaufstellung sichtbar gemacht werden kann. Und nicht nur bei demjenigen, der kommt und etwas aufstellt, sondern durch die Blackbox, also das Familiensystem, was derjenige ja auch mit sich trägt, ob er will oder nicht.
Ja.
Gibt es die Möglichkeiten, wenn wir seine persönliche Blackbox öffnen, dass wir dadurch eben auch die gebundenen Traumaanteile der Eltern oder Ahnen mit bewegen und berühren können? Das ist eben das Besondere dieser Arbeit.
Ja.
Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwo eine Aufstellung buche und ich komme da rein und ich habe ein Thema, dann könnte es durchaus passieren, dass wir in 2, 3 Generationen da am Ende des Tages stehen. Denn manchmal ist es so, dass wir auch das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht. Wir haben schon alles versucht. Und dann hört man irgendwann vielleicht, ah, da kann man da auch eine Familienaufstellung machen. Ah, okay, spannend. Und dann landen wir zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Das ist ja auch so viele, viele Jahre ein Klassiker gewesen. Absolut, absolut.
Ja.
Denn da sind ganz viele ursprüngliche, natürliche, menschliche Dinge, Werte, Familien, Traditionen zerbrochen. Menschen wurden entwürdigt, zutiefst traumatisiert. Seelen sind gesplittert. Millionenfach. Und das hat bis heute eben noch ein riesengroßes Ausmaß, was durch das Familienstellen zum Beispiel wirklich verändert werden kann. Um mal ein Beispiel zu nennen in diesem ganzen komplexen Bereich.
Ja, und das ist aber, finde ich, da hast du schon so einen zentralen Punkt angesprochen. Also der Zweite Weltkrieg kommt immer wieder hoch in Familienaufstellungen. Oder auch Systemaufstellung, das können wir vielleicht gleich auch erzählen noch, dass man kann nicht nur die Familie aufstellen, so Vater, Mutter, Geschwister oder sowas, sondern man kann auch Systeme aufstellen, Ängste aufstellen, Symptome aufstellen. Also man kann im Grunde alles eigentlich aufstellen, was womit man sich gerade beschäftigt. Und manchmal stecken dann aber eben plötzlich Personen dahinter. Also wenn man zum Beispiel einen Glaubenssatz aufstellt, wird sehr wahrscheinlich die Mutter oder der Vater oder die Oma oder der Lehrer oder sowas aufploppen. Und wenn wir dann immer weiter zurückgehen, merken wir halt, dass wir ganz schnell beim Zweiten Weltkrieg irgendwann ankommen. Vielleicht einfach, um das mal so kurz zu sagen, weil das, du hast es gerade sehr gut beschrieben und sehr, sehr deutlich gemacht, wie sehr das eben traumatisiert hat. Das wissen hoffentlich auch noch alle und machen sich immer wieder bewusst, dass sowas auch bisher nie wieder passieren darf. Und diese ganzen Traumata sind nicht aufgearbeitet oder aufgefangen worden. Die sind irgendwie ausgehalten worden, die sind irgendwie weitergetragen worden, die sind mit Alkohol betäubt worden, alles Mögliche.
Ja.
Aber eben nicht aufgearbeitet. Und wir, unsere Generation oder unsere Generationen jetzt haben ein bisschen mehr die Kapazitäten dafür, dahin zu gucken und das aufzuarbeiten und das auch anzuerkennen. Und das ist häufig was, was ich so berührend finde in der Aufstellungsarbeit. Man kann ja nicht das Ungeschehen machen. Und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht häufig darum, ein Schicksal zu achten und zu ehren und anzuerkennen.
Ja.
Und auch Schlimmes zu benennen.
Ja.
Und dass es auch, dass man sagen kann, das ist da gewesen und das war nicht richtig. So wie das gelaufen ist, war das nicht richtig. Und das, wenn ich das schon so sage, merke ich wieder in mir selber, oh, das macht so viel, wenn es einfach einer mal benennt. So, also ich habe ein ganz krasses Beispiel und dann kommen wir, vielleicht schaffen wir es noch, das ein bisschen ganz konkreter auch zu machen, was da, du hast am Anfang so kurz gesagt, dann habe ich da jemanden ausgesucht und hingestellt und so. Vielleicht können wir das einmal auch nachher noch beschreiben oder gleich. Aber ich nehme ein ganz krasses Beispiel, was eine meiner Dozentinnen uns erzählt hat. Das hat sie auch mal in einem Interview beim WDR erzählt. Deswegen erzähle ich das hier einfach wieder, weil ich denke, sie ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, dann ist das okay. Und zwar ist sie von ihrem Vater auch zu Kriegszeiten also misshandelt, aber auch missbraucht worden. Und sie war sich lange nicht sicher, ob das wirklich so war. Das ist ja manchmal bei Opfern auch so, dass sie sich nicht ganz sicher sind. Hä, habe ich das geträumt? Bilde ich mir das ein? Habe ich nur Angst, dass das passiert ist? Oder ist das wirklich passiert? Und sie war da halt schon gestandene Therapeutin, hat eine Aufstellung gemacht und ihr Vater war mal mit dabei und saß halt als teilnehmender Beobachter, so nennt man das, mit dabei, hat also nichts aufgestellt. Und dieses Thema war auf einmal fast in jeder Aufstellung. Missbrauch. Und sie hat es dann halt eben benannt und irgendwann hat er gesagt, kann ich jetzt schon wieder heulen, ich weiß, was ich dir da angetan habe und das stimmt. So. Oh Gott, wie mich das berührt. Und das war für sie, weil ich dann gedacht habe, und wie hat die denn reagiert? Ist sie ausgerastet? Ist sie total wütend geworden? Ist sie aggressiv geworden oder so? Aber gar nicht. Die war erleichtert. Weil es ist ihr ja sowieso passiert. Sie trägt es ja sowieso schon ihr ganzes Leben. Aber dadurch, dass es auch noch der Täter selber benannt hat und gesagt hat, das war falsch. Das, was ich dir und deinen Geschwistern angetan habe, das war nicht richtig, das war nicht in Ordnung. Das hat ihr eine Art Erleichterung verschafft. Es hat nichts geändert an der Tatsache. Aber es wurde wenigstens benannt, dass ihr Gefühl stimmt. Dass sie richtig liegt damit, dass das überhaupt nicht richtig war, dass ihre Grenzen da so massiv ekelhaft überschritten worden sind. Ne?
Ja, das ist das Thema Schuldanerkennung.
Genau, ja.
Und jetzt haben wir da in deinem Beispiel die Situation, dass der Vater sogar wirklich mit im Raum war. Das ist ja für Aufstellungsarbeit oder in diesem Kontext in der Regel eher seltener der Fall. Ja. Manchmal ergibt das Sinn, manchmal sage ich auch, nee, in dem Fall ergibt es jetzt keinen Sinn, die Mama mitzubringen oder so. Das gibt es ja auch.
Und es muss auch es auch gar nicht.
Genau, und es gibt das Bedürfnis und dann schaut man immer individuell drauf. Ich finde, das ist ein spannender Aufhänger, um das jetzt mal so ein bisschen dahingehend zu betrachten, wie würde denn so etwas ablaufen, wäre der Vater jetzt nicht im Raum gewesen und hätte man einen Stellvertreter dafür gewählt.
Genau.
Denn das ist ja der eigentliche Gamechanger in Aufstellungen, dass wenn so etwas passiert oder passiert ist, dass dann für den Vater ein Stellvertreter gewählt wird. Also ein Mensch, der ja im Grunde
völlig fremd ist
und trotzdem all diese Dinge, die er dann stellvertretend spürt, in dem Moment getan hat.
Ja.
Also die Stellvertreter gehen ja in die Energien von den Menschen, die wir aufstellen.
Ja, ich gerät einmal kurz dazwischen. Also ihr habt quasi einen Kreis, wir hatten immer einen Stuhlkreis, wo alle drin sitzen, die an diesem Wochenende oder an diesem Tag oder Abend dabei sind. Und dann hat einer ein Anliegen. Und redet vielleicht auch kurz mit dem Therapeuten, der Therapeutin darüber. Aber muss überhaupt nichts Detailliertes sein. Also es ist nicht so, dass da alles Wissen preisgegeben wird, was dann jemand hinterher nutzt, sozusagen. Sondern oft, also es gibt auch verdeckte Aufstellungen, da weiß man gar nichts. Da weiß man überhaupt, da weiß man noch nicht mal, ob man ein Mensch ist. So. Und dann sucht sich derjenige, der dieses Anliegen hat, sucht sich einen Stellvertreter als allererstes für sich selber aus, damit derjenige eben von außen drauf gucken kann und nicht mittendrin steht im Feld, im Prozess. So. Und dann sucht er sich halt noch einen Stellvertreter aus diesen wildfremden Menschen aus, der zum Beispiel für den Vater steht, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben. Und vielleicht auch noch für die Mutter und auch vielleicht noch für das Unrecht oder ich weiß es nicht, das Schicksal oder. Und diese Personen, die als Stellvertreter sind, die werden in der Mitte des Stuhlkreises, das nennen wir Feld, aufgestellt. Und derjenige stellt sie dahin, wo er das Gefühl hat, dass die da stehen sollten. Das kann sein, dass die sich nicht angucken, mit dem Rücken zueinander, ganz dicht, ganz weit auseinander. Manchmal ist sogar das Bedürfnis da, dass die vor die Tür gehen sollen. Also ne, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten und man fühlt das so, man hat so einen Impuls, wo derjenige stehen sollte und wie. Manche liegen auch, manche sitzen. So, und dann geht es im Grunde, also da ist es schon losgegangen, weil so wie man diejenigen hinstellt, wo man sich selber hinstellt, das sagt ja schon was aus und das hat ja schon eine Wirkungskraft irgendwie. Und ab dann geht es eben weiter. So. Und jetzt, Entschuldigung, habe ich dich genug unterbrochen.
Das war sehr wichtig tatsächlich, denn ich bin jeden Tag in diesem Feld, ich fälle ja oft den Blick dafür und wenn du es jetzt auch nochmal so schön hergeleitet hast, dann haben die Hörer natürlich auch nochmal ein ganz anderes Bild davon, um da nochmal anders mit einzusteigen. Ja, genau. Und alleine schon durch das Anfangsbild wird ganz viel klar und auch gespiegelt.
Ja.
Und auch anhand dessen, wie die Stellvertreter zueinander stehen oder gestellt werden, wie sie sich auch dann in dem Moment schon fühlen. Ja, der Körper reagiert ja sofort in einer Stellvertretungsrolle mit körperlichen Befindlichkeiten. Oder wie du auch sagst, es zieht vielleicht auch schon direkt zu Boden.
Ja.
Und die Merkmale, so wie sie stehen oder was sie auch für Symptome entwickeln, hat schon eine ganz große Aussagekraft. Also wir können anhand schon von den Bewegungen oder auch von dem her, was sie sagen, wie sie es sagen, ablesen, in welcher Zeit wir sind, um wen es genau geht, in welche Richtung es gehen könnte. Mhm. Und auch anhand von, haben die Stellvertreter die Augen geschlossen, haben sie Verbindung zueinander, wo sind Unterbrechungen, und anhand dessen, wie wir dann auch die Stellvertreter abfragen, ne, was nimmst du wahr? Mhm. Nimmst du wahr, dass noch jemand da ist? Mhm. Entwickeln sich dann die Dynamiken.
Genau. Eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle für Werbung, die vielleicht für die eine oder andere auch gerade genau richtig kommt. Es geht um Nahrungsergänzungsmittel, weil da erzähle ich euch nichts Neues, dass wir im Kinderwunsch das ist eine nervenaufreibende Zeit, dass wir da einfach gut versorgt werden müssen, sein müssen. Einfach, wenn wir natürlich uns irgendwie durchbringen wollen durch diese Zeit und im Idealfall ja auch unser Baby. Deswegen achtet da gut auf euch. Ihr könnt das natürlich auch immer mal wieder checken lassen beim Arzt, dass ihr Blutwerte abnehmt, vor allem auch ja so ein ganz genaues Blutbild. Manchmal kann man das besser beim Heilpraktiker auch machen lassen, dass da wirklich alles mit dabei ist, was auch so Mikronährstoffe und so weiter angeht. Gut, wenn wir über Blutverlust und so weiter sprechen, dann ist natürlich Eisen ein ganz großes Thema. Aber eben auch natürlich Vitamine, Folsäure sowieso. Da werde ich ja nicht müde zu betonen, dass das eben nicht die synthetische Folsäure ist, weil die einfach nicht von jeder Frau verstoffwechselt wird. Das heißt, es kann sein, dass die dann nicht in den Zellen ankommt, ne? Und das brauchen wir ja einfach nur mal. Deswegen ist es immer wichtig, dass es da so, ich sage immer, die gute Folsäure ist. Genauso wie das gute Ubiquinol, das Q10, was wir wirklich auch gut gebrauchen können für gerade eben für die Zellerneuerung. Es gibt so eine große Bandbreite an Mikronährstoffen und Vitaminen, die wir einfach wahnsinnig gut gebrauchen können. Natürlich nicht nur im Kinderwunsch, sondern logischerweise auch in der Schwangerschaft und auch hinterher noch in der Stillzeit. Und für all das habt ihr Fertility Naturals. Da habt ihr wirklich einfach Premium-Rohstoffe, die perfekt dosiert sind, eben auf die Zeit, also entweder auf den Kinderwunsch oder die Schwangerschaft oder eben auf die Stillzeit. Ist vegan, laborgeprüft, regional abgefüllt in Baden-Württemberg. Und da seid ihr einfach wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und gut versorgt. Was ich ja immer noch gerne mit betone, einfach weil es auch bei mir so ein großes Thema war, die Gebärmutterschleimhaut, die war bei mir meistens nicht besonders hoch aufgebaut und die könnt ihr super gut unterstützen, einfach eben mit dem Granatapfelextrakt. Ne? Das ist gut, um die Schleimhaut zu unterstützen, damit es euer Kind dann hoffentlich bald oder vielleicht auch jetzt schon ganz schön kuschelig hat. Es gibt das Ganze in Kapselform, es gibt es aber auch in Pulverform, also je nachdem, was euch da lieber ist, das ist ja unterschiedlich. Manche mögen nicht so gerne so große Kapseln schlucken, sondern trinken das lieber und rühren sich das einfach ein, eben als Pulver. Also da könnt ihr ganz danach gehen, was euch lieber ist. Die Präparate haben eine unglaublich hohe Bioverfügbarkeit und eben einfach eine hohe Qualität. Also da tut ihr euch und eurem Kind auf jeden Fall dann was Gutes. Es gibt auch noch einen Rabattcode, Sehnsucht. Damit spart ihr 5 € bei eurer Bestellung und ich packe euch alle Infos und auch die Links einfach in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das ist es nämlich, allein das Anfangsbild, wenn man das hinstellt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin die mit dem Anliegen, Entschuldigung, und ich stelle die Menschen hin oder mein Anliegen auf und gehe einen Schritt zurück. Und dann sehe ich auf einmal, also meine allererste Aufstellung, die ich jemals erlebt habe, war nur mit Zetteln, mit Bodenankern nennen wir das. Da waren keine Menschen involviert, sondern ich habe Zettel bemalt und so hingelegt, wie ich dachte. Und ich bin einen Schritt zurückgegangen, ich habe sofort angefangen zu heulen, weil ich überhaupt nicht wahrgenommen habe, wie ich die Menschen, also die Zettel angeordnet habe. Und ich dachte, boah, jetzt stehen die so und der steht da und der steht, und das hat mich so traurig gemacht oder so berührt. Also da passiert oft schon ganz viel. Und du hast es gerade auch gesagt, man nimmt sofort was wahr, wenn man als Stellvertreter in diese Position reingeht. Und das ist irre. Ich habe oft selber manchmal nicht geglaubt, dass das stimmt, wenn ich nicht mit dabei war. Also wenn ich nur draußen zugeguckt habe, habe ich gedacht, Quatsch, das bildest du dir doch jetzt ein. Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn ich selber Stellvertreter war, habe ich das halt immer wieder so gespürt und finde das so faszinierend. Du hast auf einmal Schulterschmerzen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich kann überhaupt nicht stehen oder ich habe so Knieschmerzen, ich muss mich hinsetzen, ich kann nicht mehr stehen. So. Und dann wird halt klar, ja, da wurde mal in die Schulter geschossen oder ins Knie. So. Und das kann man nicht wissen. So, ne? Genau. Und sowas nimmt man aber wahr. Und wir haben auch in der Ausbildung oft darüber gesprochen, wieso, woher kommt das, was ist das? So, und es wirkt so absolut esoterisch. Und ja, was ich, also ich, für mich muss es halt, müssen Dinge nicht erklärt werden, aber ich glaube, man kann das auch nicht, oder?
Ja. Ich würde das tatsächlich nicht in die Kategorie Esoterik bringen, sondern ich würde das in die Kategorie Spiritualität und Energie packen.
Ja, schön.
Ich bin davon überzeugt, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass alles, was jemals passiert ist und niemals ans Licht gekommen ist, eine Wirkung hat.
Ja.
Alles, was mal war, alles, was eine Folge hatte, was unter den Teppich gekehrt wurde, wo nie drüber gesprochen wurde. Das ist da. Das geht nicht verloren. Es geht dem System nicht verloren. Gerade die Dinge, die passiert sind, die nicht ausgesprochen sind, weil sie zu schlimm waren, weil sie zu schwer waren. Das sind die Dinge, die sogar wissenschaftlich bewiesen durch 4 Generationen getragen werden.
Ja, weil ich.
Schamanen sagen 7 Generationen. Ja, ich finde, wir dürfen immer schauen, um was für ein Trauma geht es hier. Also das kommt auch immer so ein bisschen nochmal auf das System auch an und auch auf das Trauma selbst. Und wir haben eben im Familienstellen die große, große Möglichkeit und die Chance, das wieder in die Ordnung zu bringen. Dadurch, dass wir es, wie du vorhin auch schon so schön gesagt hast, dass wir hinschauen, dass wir das anerkennen, dass auch Täter- und Opferausgleiche stattfinden und dass Dinge einfach mal benannt werden. Wir geben auch ganz oft etwas in Aufstellungen zurück. Kinder geben ihren Eltern ganz oft Dinge zurück, Dinge, die sie getragen haben, weil die eigenen Eltern nicht dazu in der Lage waren, emotional nachzureifen, wirklich die komplette Verantwortung zu übernehmen. Kinder, die in ihren Bedürfnissen, in ihren eigenen Grenzen, in ihren Fähigkeiten völlig übersehen wurden, weil die Eltern mit völlig anderen Dingen beschäftigt waren. Wo wir dann eben innere Kindarbeit machen, wo diese Dinge aufgestellt werden können, weil wir haben die große Möglichkeit, rückwirkend Dinge zu verändern.
Ja. Und das, um das nochmal ganz deutlich zu machen, Kinder geben ihren Eltern was zurück. Das klingt so ein bisschen, als wären die denen was schuldig. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das, was Katrin meint, ist, da haben Kinder was Schweres getragen für ihre Eltern. Und das gehört nicht zu den Kindern. Die müssen dieses Schwere nicht tragen, die Verantwortung oder was auch immer. Die wurden da zum Beispiel, Stichwort Parentifizierung oder so, in eine Rolle gedrängt, die überhaupt nicht gesund für sie gewesen ist. Und dann sagen die, dieses Schwere, diese Traurigkeit, die ich hier mit mir rumtrage, die gehört gar nicht zu mir, die gehört zu dir. Und die gebe ich dir hiermit wieder zurück. Und
Genau.
dann haben wir wirklich manchmal Kissen um Kissen um Kissen um, ich weiß nicht was, Gegenstände aufeinander gestapelt, weil das so schwer war, was die Kinder da getragen haben, und das dann wieder zurückgegeben. Und das, was dann passiert, ist so wundervoll, weil es auf beiden Seiten wichtig ist. Also das Kind, was ja jetzt erwachsen ist in der Regel, gibt was zurück und kann sagen, Halleluja, das gehört gar nicht zu mir, mein Gott, bin ich erleichtert jetzt. Ugh, weg damit. So, ist gar nicht, was habe ich für eine Energie, was habe ich für eine Kraft, was habe ich für eine Leichtigkeit eigentlich? Das gehörte gar nicht zu mir. Und derjenige, der es wiederbekommt, der kommt auch verrückterweise in seine Kraft zurück, weil es ja seins ist. Es
Ja,
ist
und
ja
er,
sein Schicksal. So, und es
genau.
gehört dahin. So, ne?
Und er kann es auch nur in sich heilen.
Ja.
Also viele Menschen rennen in dem Irrglauben herum, sie könnten jemanden retten, indem sie eben ganz viel abnehmen und tragen. Das ist, würde den Rahmen sprengen. Es gibt so spannende Tochter-Mutter-Dynamiken zum Beispiel, wo ich das ganz, ganz häufig erlebe, dass die Töchter unfassbar viel Verantwortung für die Mutter übernehmen, also wo die Mutter auch in einer Art Opferrolle steckt. Und wenn solche Dynamiken eben auch geklärt werden dürfen und können, dann ist es, wie du sagst, für beide Seiten viel, viel entspannter. Setzt natürlich aber auch voraus, dass dann auch in real, also dass dann auch derjenige, der diese Aufstellung macht, ja, ich sage immer, 50% ist die Aufstellung, 50% geht es dann in der Realität weiter, ja, die Aufstellung öffnet die Tür, dann darf ich mich dementsprechend auch verhalten. Also das ist dann wie ein Übfeld nach der Aufstellung. klar, es gibt neue Energien, es gibt Erleichterung und dennoch darf ich es dann auch umsetzen, dass ich dann auch bei mir bleibe und eben nicht mehr renne und nicht mehr gucke, wie geht's denn jetzt der Mama oder meinem Elternteil. Und das ist das Schöne am Familienstellen eben, dass wir da einen super guten Anfang machen können, um wirklich mal zu spüren, was ist meins und was ist nicht meins.
Ja, genau. Und ich darf es zurückgeben. Und ich muss es noch nicht mal unbedingt erklären. Ich kann natürlich danach dann mit dem Elternteil ins Gespräch kommen. Aber je nachdem, was mein Elternteil für eine Persönlichkeit hat, sage ich jetzt einfach mal. Also
es ist nicht immer möglich.
Ist es nicht immer möglich, genau. Also gerade wenn wir von einer Persönlichkeitsstörung sprechen, ist es ganz schwer, dass derjenige das annimmt. Das kann er häufig nicht oder sie. Weil dann müsste derjenige sich quasi eingestehen, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat. Das ist ja häufig ein Trauma in der frühen Kindheit gewesen. Und wenn er sich das bewusst macht und das offenlegt, bricht sein ganzes Konstrukt zusammen. Und das ist fast nicht möglich, ne?
Es gibt auch tatsächlich oft die Empfehlung, gerade nach solchen Aufstellungen und auch bei der Arbeit darüber hinaus, die wir auch machen, dass gewisse Dinge auch gar nicht mit den Eltern besprochen wird. Denn es ist ja dann wieder der Moment, wo derjenige sich öffnet, wo derjenige sich erklärt. Vielleicht auch immer noch in dieser Hoffnung, bitte sieh mich, bitte versteh mich. Und oft ist es besser, das Gesuch zu unterlassen, um sich zu schützen. Es ist schön, wenn du eine Aufstellung hattest, wo du für dich die Dinge auch klären konntest, wo jetzt auch mal alles zur Ruhe kommen darf, was so viele Jahre eine Wirkung in dir hatte, die dich ja auch unfassbar gestresst hat. Ja, denn wenn wir viele Dinge tragen von anderen Menschen, sind ja nicht immer nur Familienmitglieder, es geht ja auch nochmal weit darüber hinaus, dann brauchen wir für uns erstmal den Moment, um das zu integrieren. Also auch Integrationsprozesse nach einer Aufstellung sind unfassbar wichtig. Weil ich habe jetzt mein Familiensystem ist ein Mobile und ich bin ein Teil davon. Und wenn ich jetzt eine Aufstellung mache und ich werde angekickt in diesem Mobile, dann verändert sich alles. Und dadurch, dass das anfängt, auch sich zu drehen, sehe ich auch nochmal ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten für mich selbst, die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Und das braucht Zeit. Und viele, die das Familienstellen auch kennen, die wissen, dass eine Aufstellung eine Wirkung hat, eine körperliche Wirkung. Ich höre ganz oft die Menschen sagen, boah, das arbeitet aber gerade in mir und das arbeitet immer noch. Und das ist auch das Schöne, weil eine Aufstellung selbst ist mit sehr viel Mut verbunden. Es kostet viel Kraft, es kostet Überwindung, es ist mit ganz vielen Ängsten auch verbunden, eine Aufstellung zu machen. Ja, weil das ist etwas, das ist was sehr Intimes und das hat auch was mit Scham zu tun, weil wir öffnen uns, es ist plötzlich alles da, alles sichtbar. Wir sind wie nackt in diesem Moment und es ist wichtig, dass dieses Feld dann auch wieder geschlossen wird und dass es wie ein Geschenk ist, ein Baby ist, was sich jetzt erstmal ausruhen darf und auch erstmal wachsen muss.
Ja. Naja, so schön, genau. Man zeigt sich maximal. Man zeigt sich. Also ich habe mich in meinem Leben noch nie so gezeigt wie in Aufstellungsarbeiten. Und ich liebe das Bild mit dem Mobile, weil das nämlich auch so zeigt, dass wir halt ein Familiensystem sind. Und manche sagen, hä, aber wie wirkt denn das bei meinem Opa oder meinem Vater oder meiner Schwester oder so, wenn ich arbeite? Weil du dich antitscht und es geht nicht, bei einem Mobile nur eine Figur anzutitschen. Funktioniert nicht. Es bewegen sich automatisch alle mit, alle anderen.
Ja. Sogar viele Generationen.
Ja, genau.
Das ist so spannend, denn es passiert fast jedes Mal, wenn wir aufstellen, dass derjenige, der gerade eine Aufstellung bekommen hat, dann nach der Pause reinkommt und sagt, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Aber XY hat mich gerade versucht anzurufen, während meine Aufstellung lief.
Ah,
und von dieser Person, also meistens Familienmitglieder, von dieser Person habe ich seit Wochen oder Monaten nichts mehr gehört. Mhm. Also es hat eine Wirkung, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und ich sage es selten, und ich sage es jetzt einmal ganz bewusst, würde es das Familienstellen nicht geben, würden wir beide heute diesen Podcast nicht aufnehmen.
Mhm.
Es hat mein Leben wirklich verändert und ich weiß nicht, ob ich heute noch hier wäre, hätte ich damals diese erste Aufstellung nicht bekommen, wo es um meinen Vater ging. Das war mein Game Changer. Das hat mein Leben komplett verändert.
Ja, ja. Also ich liebe das ja auch. Ich weiß, dass ich dann eben immer mehr, auch in so Selbstfindungsseminaren und so weiter, habe ich dann halt einfach für mich Aufstellungen gemacht. Und irgendwann habe ich mal laut in einer Aufstellung gesagt, ich könnte das beruflich machen. Und dann habe ich irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich drüber nachgedacht, dachte, hey, ja, aber wieso eigentlich nicht? So. Und dann habe ich das ja alles irgendwie so parallel gemacht mit HP Psych und Aufstellung und so weiter. Ich will trotzdem noch dazu sagen, es gibt auch Menschen, für die ist das vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl, so, ne? Also es gibt vielleicht Leute, die arbeiten vielleicht lieber anders therapeutisch. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht so kognitive Verhaltenstherapie.
Mhm.
Maus, sage ich jetzt mal. Ist nicht so mein Ding. Also ist auch spannend, aber ich habe da einen anderen Zugang zu.
Mhm.
Und es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ist nicht meins.
Mhm.
Weiß ich jetzt nicht, ob du das schon mal erlebt hast.
Ja, natürlich, klar.
Ja.
Du musst bereit sein. Du
mhm.
musst bereit sein, in deine eigene Tiefe vordringen zu können und zu wollen. Denn wir berühren damit Bereiche, wo du über die kognitiven Maßnahmen und Möglichkeiten ja gar nicht drankommst.
Genau.
Andersrum genauso. Es kommen Menschen zu mir, die wollen gerne eine Aufstellung machen, wo ich empfehle, machen wir noch nicht. Das ist der dritte Schritt vor dem ersten, denn es braucht schon auch eine gewisse Grundstabilität. Es braucht immer auch eine Voraussetzung, dass wir beide sicher sein können, dass da die Psyche schon gut aufgestellt ist.
Ja, wichtig, dass du es nochmal sagst, finde ich total gut, genau. Also wenn man gerade in einer absoluten Akutphase ist, ist es nicht so zu empfehlen.
Ja, absolut, auch das. Und das lässt sich auch sehr gut und leicht erklären, denn wenn ein Mensch gerade so voll ist und so drüber ist und in einer ganz schrecklichen Situation steckt, dann kann eine Aufstellung zu viel sein.
Mhm.
Dann ist das Nervensystem so drüber, sodass eine Aufstellung da weiter überfordern würde, denn es sind ja immer neue Bilder, die in ein System kommen.
Mhm.
Es sind neue Gefühle und es will sich ja was ordnen. Und alles, was geordnet wird in einer Aufstellung, braucht einen Nährboden.
Mhm.
Die ganzen neuen Bilder, die über deine Seele ja in den Körper aufgenommen werden, die brauchen immer einen, und wenn es nur so ein Stückchen ist, aber sie brauchen eine Grundlage. Und das ist nicht immer gegeben.
Ja, umso wichtiger an einen Aufsteller oder eine Aufstellerin zu kommen, die sehr fundiert dieses Handwerk gelernt hat und dieses Tool oder diese Methode, damit der oder diejenige das auch gut einordnen kann. Also du machst ja auch traumasensibles Aufstellen. Bei mir war in der Ausbildung auch sehr viel Trauma mit dabei. Das heißt, das habe ich auch mit im Blick immer. Und das muss jemand einordnen können, ob das gerade sinnvoll ist. Also ich bin ja auch EMDR-Therapeutin und auch da ist immer die Frage, sind wir schon so weit? Also ist derjenige schon so weit auch stabil genug? Und ist es gerade dran, dahin zu gucken? Oder braucht es erstmal noch was anderes, bevor wir dahin gucken? Ne?
Absolut, absolut. Ja. Und das ist aus meiner Sicht, eine fundierte Ausbildung ist das eine. Und die Wahrnehmung
ja.
des Aufstellers ist nochmal etwas anderes.
Da sagst du was. Und das ist nämlich nicht unbedingt was, was man lernen kann. Also man kann natürlich eine Haltung mehr definieren und einen Blick oder eine Wahrnehmung innerhalb von seiner Weiterbildung und innerhalb der Arbeit natürlich. Man entwickelt sich ja weiter, so auch als Therapeut und Therapeutin. Aber es sollte schon mal eine grundsätzliche Haltung, Wahrnehmung und ein Blick für sowas da sein. Weiß ich gar nicht, ob man das komplett lernen kann.
Ich finde, das ist die Eintrittskarte, wenn du Aufsteller werden möchtest. Also wir bilden an unserem Institut ja auch traumasensible Aufsteller aus. Und ich gucke auf etwas ganz anderes als auf, wie wir eben eingangs auch schon sagten, was weiß ich, Ausbildungen, Zertifikate, tralala, hopsasa. Ja, das ist ja, also es kommen auch Menschen, die wollen das aufstellen, lernen, damit sie ein weiteres Zertifikat haben. Sowas mache ich nicht. Ja, nee. Weißt du, das ist wirklich etwas, ich will die Menschen bei mir ausbilden, die genau diesen Blick haben, die genau diese Wahrnehmung mitbringen. Und ich spreche da auch noch nicht mal so von Empathie, ja, das ist auch etwas sehr Wichtiges grundsätzlich, sondern wirklich von diesem, ich kann auf mehreren Ebenen gleichzeitig fühlen, denken, sehen und handeln. Und das kann nicht jeder. Und ich wünsche es mir so sehr, dass wir mehr und mehr dahin kommen. Das kann man natürlich schulen. Ja, das ist jetzt auch etwas, was sich bei mir in den letzten 20 Jahren extrem geschult hat, weil ich nichts anderes mache, außer aufzustellen von morgens bis abends. 24/7 rund um die Uhr.
Ich glaube, du magst das ganz gerne, ne?
Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist wirklich mein Leben. Und das ist etwas, wo ich in der Ausbildung auch meinen Fokus extrem drauf lege, dass wir natürlich klar auch die Tools und all das, was da wichtig ist und auch so ein bisschen Geschichte und so, aber wirklich, dass der Fokus da liegt. Wer bist du als Aufsteller und wie willst du sein? Und wie kommst du dahin, die Menschen so zu begleiten und abzuholen, dass es wirklich ganzheitlich ablaufen darf?
Ja, und kannst du diesen Raum auch halten?
Halten. Ja, genau. Ja, genau. Der Raum, also einen Raum zu halten, ist schön, dass du es jetzt sagst. Den Raum zu halten ist das A und das O. Und das machen wir mit Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen und Respekt und Demut.
Ja, ja. Und Zugewandtheit.
Auch, absolut.
Ne? Ganz liebevoll und klar, wenn man es irgendwie.
Ja. Für mich hat das was Magisches, denn in dem Moment, wo ich aufstelle, ich bin nicht mehr da. Für mich geht es in dem Moment nur um die Person, für die aufgestellt wird. Das ist das wirklich das Allerwichtigste. Wir tauchen ja ein in seine Welt, in sein System. Das ist ja auch systemische Therapie. Es geht jetzt gerade nur um das System für denjenigen, für den wir arbeiten.
Ja. Ja, es ist ein
Urteil.
Ja, genau, das ist ein richtiges sich einlassen und dem Hingeben auch.
Genau,
ne?
Ja, genau.
Jetzt hören ja wahrscheinlich trotzdem auch einige zu, die im Kinderwunsch sind. Deswegen will ich einmal kurz auch erzählen, vielleicht was, wo da auch Familienaufstellung helfen kann. Also es ist immer sinnvoll, sich die Mutter- und die Vaterthemen anzugucken, wenn man selber Mama werden möchte. Das kann einem nur helfen und kann einem nur gut tun. Man kann aber auch ganz konkret, also ich mache ja auch Aufstellungen, ich arbeite nur online tatsächlich, deswegen arbeite ich nicht mit Menschen, sondern mit Figuren. Und das ist manchmal ein bisschen komisch auch für Leute. Ich habe dann halt ein Familienbrett, also so ein Brett einfach, wo Figuren dann aufgestellt werden oder auch Gegenstände habe ich auch mit dabei. Aber ich habe häufig Playmobil-Figuren. Andere haben so ganz schöne Holzfiguren, die sehen irgendwie netter aus. Aber ich möchte jemanden haben, den ich hinsetzen kann und wo ich weiß, wo ist das Gesicht, wo guckt der oder diejenige hin. Deswegen sind es bei mir Playmobil-Figuren. Es sieht dann manchmal so ein bisschen, echt, damit geht das? Aber ja, damit geht das tatsächlich.
Ja, absolut.
Und wir stellen dann eben manchmal einfach den Kinderwunsch auf. Also Was macht der? Was will der? Was steckt da vielleicht noch hinter? Wo ist das Hindernis? Kann das Hindernis vielleicht zu einer Ressource werden? Auch das erlebe ich so oft. Das ist ja eigentlich, also gerade Hindernisse wollen ja immer nur schützen. Und wovor wird geschützt? Und ist Schutz im Moment gerade noch notwendig? Oder können wir den Schutz auch loslassen und gehen lassen? Ne? Oder manchmal ist eine Hemmung da, eine IVF zu machen, also eine In-vitro-Fertilisation. Und dann gucken wir uns das an. Wieso ist da eigentlich eine Sperre oder ein Widerstand? Ist er da und soll der da bleiben? Oder was ist das eigentlich? Ne? natürlich Fehlgeburten, um da nochmal hinzugucken, um zu betrauern, um zu gucken, vielleicht auch, was war da, dass die Seele so kurz nur einmal da war. Und was in dem Zusammenhang auch immer mal wieder auftaucht, sind eben Zwillinge. Dass manche.
Extrem.
Ja, ne?
Ja, extrem viel.
Also, dass vielleicht sogar manchmal war dann diejenige, die den Kinderwunsch hat, selbst im Bauch ein Zwilling. Und dann ist der Zwilling aber früh verstorben und man weiß es gar nicht so genau oder das wurde nicht so erzählt. Das hast du ja anfangs auch schon gesagt. Ne? Die ganzen Dinge, die nicht erzählt werden, die als Geheimnis unterm Teppich liegen, die wirken ja sowieso manchmal viel stärker, als wenn sie einfach mal gesagt werden würden.
Ja.
Und deswegen ist da auch manchmal dann so eine Suche oder kann eine Suche sein. Du kannst mal erzählen, wie du das so erlebt hast und wahrgenommen hast. Aber dass die Menschen, die eigentlich mal als Zwilling im Bauch waren und dann alleine auf die Welt gekommen sind, da ist eine tiefe Sehnsucht nach jemandem. Und sie wissen manchmal gar nicht, wonach. Also die gehen dann
Richtig.
Oft in ganz symbiotische Beziehungen rein.
Richtig.
Weil sie nach mehr, in Anführungsstrichen, suchen
Genau.
als nur einer Partnerschaft.
Ja, genau.
Sie wollen diese Zwillingsverbindung wieder haben und
genau.
Da sind so auf der Suche danach einfach, ne?
Oder kaufen immer alles doppelt. Das höre ich ganz oft auch. Kaufen alles doppelt und dreifach. Das ist nicht selten. Das ist ein Phänomen und glücklicherweise kommt sowas in einer Aufstellung relativ schnell raus. Das kommt relativ schnell ans Licht. Und aus meiner Erfahrung ist das eine Dynamik, die wirklich gar nicht mal so selten ist. Und es ist sogar so, dass die Menschen oft kommen und sagen, ich weiß sogar darum, weil wir haben es schon irgendwo aufgestellt und jetzt würde ich da gerne weiter dran arbeiten. Jetzt hast du aber eingangs anders angefangen. Du hast kurz erwähnt, dass du mit Frauen arbeitest, hauptsächlich, die ja auch einen unerfüllten Kinderwunsch haben.
Genau.
Aus meiner Erfahrung heraus ist es tatsächlich so, dass das etwas ist, was bei mir durch die Tür extrem selten kommt, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass viele auch gar nicht darum wissen, dass man so etwas aufstellen kann.
Ja, stimmt.
Der medizinische Weg, das Suchen von Praxis zu Praxis mit Hormontherapien oder der ist unfruchtbar oder sie ist unfruchtbar und dann gehen die in eine neue Partnerschaft und plötzlich, ach, oh Wunder, kommen da auf einmal doch die Kinder zur Welt mit einem anderen neuen Partner. Das sind alles Dinge, die kann man sich im Spiegel der Seelen natürlich anschauen. Es ist ja auch, muss man aber auch jetzt mal ganz klar sagen, Aufstellungen sind nie eine Garantie für irgendetwas.
Nee, nein.
Auch wenn das Aufstellen manchmal wie ein Wunder ist oder auch ein bisschen an Zauberei grenzt, ja, weil es ist schon abgefahren, was danach vor allen Dingen auch passiert, nach Aufstellungen, ja, gibt es nie eine Garantie, dass es auch wirklich funktioniert. Es bleibt immer bei einem Versuch, ein Versuch, der sich lohnt. Und ich vermute, dass sowohl du als auch ich für ganz viele Menschen die letzte Adresse sind, wenn sie wirklich schon alles versucht haben. Wenn alles ausgemerzt ist, jeder Weg in irgendeine Praxis oder auch zu einem Therapeuten, dann doch letztendlich dahin führt, das mal auszuprobieren. Und was ganz viel bei mir ankommt, sind tatsächlich Fehlgeburten, die noch nicht vollständig betrauert oder integriert wurden.
Ja.
Was unfassbar wichtig ist, eben gerade auch für den Moment, wenn man ein weiteres Kind in Empfang nehmen möchte, aber bitte ohne Ängste, dieses Kind wieder zu verlieren. Das bedarf auch ganz viel psychischer Arbeit, ganz viel Arbeit über den Kopf, über die Ängste, über die Gedanken. Und es ist dann nicht selten der Fall, dass wenn diese Trauerprozesse integriert wurden, dass danach dann auch eine entspannte, schöne Schwangerschaft in Empfang werden kann.
In Empfang werden kann, ja.
Ja.
Ja, es ist vielleicht ein wichtiger Punkt nochmal, auch da hinzugucken und das zu betrauern, weil manchmal ist es auch wirklich so, dass das fast ein bisschen, ach, verboten klingt jetzt bescheuert und auch nicht richtig, aber es gibt ja immer mal wieder so Sätze wie, ach, war doch noch so früh. Fehlgeburten haben doch alle mal, also passiert doch häufig oder so, oder war, ne, also, dass es irgendwie bagatellisiert wird, oder so ein bisschen dieses, ach, trauerst du da immer noch, ach, echt, das nimmt dich so mit, so, also, dass du quasi im Außen gespiegelt bekommst, hä, also eigentlich müsstest du das aber viel besser wegstecken, so. Und dann traust du dich vielleicht auch gar nicht unbedingt, das mal so richtig zu betrauern, ne?
Ja, und da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, dass die Menschen ja auch dazu neigen, die eigenen Gefühle und Empfindungen in Frage zu stellen. Dass man dann sagt, ja, vielleicht ist das ja wirklich so. Ja, stimmt, 6 Wochen oder 7. Woche. Ja, dann sagt man ja auch, ja, man weiß ja gar nicht genau und sei froh, das Kind
Genau.
hatte vielleicht dies oder das wäre vielleicht, ich sag mal ganz böse, behindert zur Welt gekommen. Wie du gerade schon sagst, da gibt es die verrücktesten Dinge und wir dürfen nicht und niemals vergessen, weiß ich, wie lange diese Frau oder diese Eltern, die beiden versucht haben, schwanger zu werden. Ey, wie groß ist bitte diese Freude, wenn endlich das Ergebnis da ist und man sich denkt, oh mein Gott, wir werden Eltern, wie geil ist das denn? Und du bist in deinem Kopf schon am Planen, du richtest ein, du machst, du tust. Und dann kommt auf einmal diese Nachricht. Und es ist doch, ja, natürlich, je weiter eine Schwangerschaft voranschreitet, irgendwie ja auch umso schmerzhafter vielleicht auch, je nachdem, wie weit das Kind auch schon entwickelt ist, ne? Da gibt es natürlich auch Abstufungen, aber der Schmerz, das ist nicht im Ermessen von außenstehenden Menschen, das zu beurteilen. Und Schmerz verlangt immer einen Raum, Schmerz verlangt immer einen Platz und eine Integration und Schmerz und Abschied und Trauer und diesen Verlust auch anzunehmen und zu akzeptieren, ist eine der wichtigsten Dinge, die wir machen dürfen und auch müssen, um weiterleben zu können.
Und wir dürfen es eben auch, ne?
Ja,
Das finde ich ist echt
absolut.
so,
Das müssen wir uns selbst erlauben.
finde ich auch. Und deswegen
Ja.
schicke ich jetzt hier auch nochmal die Erlaubnis so raus, zu sagen, das darf betrauert werden, so wie es betrauert werden möchte. Und manchmal braucht es sowas wie zum Beispiel eine Aufstellung oder es braucht ein Ritual, ein
Ja.
Abschiedsritual.
Genau, also genau, Rituale sind an der Stelle auch nochmal viel besser platziert als eine Aufstellung, wobei es mit auch nochmal ganz klar und kurz wichtig zu sagen, Rituale sind in Aufstellungsarbeiten auch immer gut integrierbar und das gehört zusammen.
Genau, das stimmt. Das kann man wunderbar kombinieren, auf jeden
Ja,
Fall, ja. Gerade
genau.
mit so bestimmten Sätzen, also Heilungs- oder Lösungssätze oder so, die das Ganze
Genau.
irgendwie nochmal begleiten dann, ne?
Und auch Abschied zu nehmen mit einer Geste, mit Kerzen, mit Federn, mit einem Bereich, wo auch das Kind einfach betrauert werden darf und verabschiedet werden darf.
Ja, und Blumen und so,
Genau.
das stimmt, ja, das ist schön. Und was es auch immer mal wieder gibt oder was ich auch schon häufiger mal erlebt habe, ist, dass es auch um die Geburtserfahrung geht.
Oh ja, jetzt. Oh, das ist, oh ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Feld. Eieieiei. Oh
Ne?
ja.
Und dieser Schritt quasi wirklich jetzt, okay, jetzt bin ich Mama. Und wie ist mein Kind auf diese Welt gekommen? Wie bin ich als Mutter jetzt geboren worden, sozusagen? Und dieses, auch manchmal dieses, was da aufeinanderprallen kann, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es dann tatsächlich ist. Und gerade Geburtserfahrungen können eben wirklich auch, also ich will dir keinem Angst machen, um Himmels Willen, aber das passiert eben nicht selten, dass es dann eben auch mal ganz anders läuft, als es sich erhofft wurde. Ja, aus den unterschiedlichsten Gründen, ne?
Genau, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, genau.
Ja. Und das kann man auch einfach gut sich hinterher nochmal angucken oder das auch nochmal aufstellen, um da so ein bisschen Frieden und Heilung reinzubringen, sage ich mal.
Und auch nochmal die Bindung zwischen dem Kind und der Mutter, vielleicht, wenn es notwendig ist, nachhaltig zu stärken. Denn wenn eben auch, ich nenne das Kind jetzt einmal beim Namen, wenn traumatische Erfahrungen gemacht wurden unter einer Geburt, die ja letztendlich dann auch für alle drei. Der Vater ist auch nochmal mit dabei, ja. Der darf da ja gar nicht so hinten rüberfallen.
Oder die Partnerin, ne?
Oder die Partnerin, genau. Dann ist es wichtig, das auch nochmal zu integrieren und anzuschauen, was war denn da, auch das zu benennen, damit das heilen kann, damit eben auch die Bindung zwischen der Familie gut anwachsen kann. Denn es ist ja oft so, dass nach einer Geburt dieser Moment dann plötzlich gar nicht da war. Diese Freude oder das in Empfang nehmen komplett anders gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat. Und da nochmal nachzuarbeiten, kann auch nochmal einen sehr, sehr schönen und auch heilenden Aspekt mit sich bringen.
Ja, total. Also damit wollen wir jetzt auch gar nicht sagen, das müsst ihr unbedingt und auf jeden Fall machen. Aber es kann sein, dass ihr gerade zuhört und denkt, ah, merke ich mir mal, oder schwingt irgendwie, das kommt irgendwie bei mir an, gehe ich mit in Resonanz. Irgendwie glaube ich, würde ich da ganz gerne mal hingucken.
Ja.
Arbeitest du eigentlich auch online, Katrin, oder arbeitest du ausschließlich?
Jetzt ja.
Ja? Okay.
Genau, es ist etwas, wogegen ich mich lange gewehrt habe und wo ich seit einigen Wochen einen Riesenspaß dran bekomme tatsächlich.
Ja.
Es ist aber tatsächlich auch dem geschuldet, dass ich mich mehr und mehr ins Ausland verabschiede und gerade mein ganzes Konzept einmal komplett auf links gedreht habe und jetzt dann auch sehr wahrscheinlich ab schon ganz bald nur noch Einzelaufstellungen online mache.
Aha.
Sei denn, ich bin hier vor Ort in Bochum. Dann gibt es ja immer einen kleinen Reminder und dann kann man natürlich auch vorbeikommen. Aber es ist gerade tatsächlich so, dass ich das Ganze online aufbaue, ja.
Das ist ja super. Also für diejenigen, die zuhören, ist das natürlich ein Geschenk.
Weil ja, stimmt.
Es ist wahrscheinlich jetzt, ich habe nicht nur Hörerinnen aus Bochum. Eigentlich, sondern
ach so.
Ja, ja. Ne, da sind auch welche aus Österreich mit dabei und so. Also das ist ja super zu wissen, dass ich packe natürlich alle Infos auch in die Shownotes über dich, dass man dich gut erreichen kann und dass man da auch mit dir arbeiten kann, wenn man das gerne möchte. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also das ist nochmal so ein krasses Erlebnis oder irgendwie so?
In welchem Zusammenhang meinst du das jetzt gerade?
Also wir haben ja schon so ein bisschen geguckt, was taucht immer mal wieder auf. Der Zweite Weltkrieg taucht immer mal wieder
okay.
auf.
Ja.
Geburten
Oh ja.
sind häufig da. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das taucht häufig auf? Oder das war auch irgendwie das, wo du denkst, boah, da habe ich selber echt auch ein bisschen schlucken müssen oder dran zu knacken gehabt oder
Absolut.
Sowas?
Absolut, absolut. Und das ist gerade in meiner Wahrnehmung auch der absolute Dauerbrenner, toxisch-narzisstische Partnerschaften.
Ja, stimmt.
Boah, aber so richtig. Also das ist was, wo mich sehr viele, gerade Frauen, warum auch immer, ich lasse es einfach mal so stehen, mich aufsuchen, weil sie sagen, hey, da gibt es was und da muss ich unbedingt raus. Ja, und da geht es nochmal anders ans Eingemachte, wenn es um toxische oder eben auch narzisstische Partnerschaften geht, die ja unfassbar abhängig und auch süchtig machen und uns an Stellen bringen, wo wir ganz, ganz viel über uns selbst lernen dürfen und unfassbar großes Wachstumspotenzial, aber auch auf der anderen Seite dann erleben können.
Ja, schön gesagt.
Mhm.
Ist das, es ist ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal, toxisch, allein das Wort, narzisstisch. Das wird fast schon inflationär gebraucht, habe ich das Gefühl. Muss man da deiner Meinung nach auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu schnell jemandem diesen Stempel aufdrückt?
Ja, absolut. Das sind natürlich Begriffe, die, wie du sagst, schnell gerne mal benutzt werden. Und dennoch ist es aus meiner Beobachtung heraus oft schon gut platziert.
Okay.
Denn ich bin in dem Bereich, habe ich mich geschult und weitergebildet. Und es gibt oft nur einen Moment, einen Satz, eine Beschreibung von jemandem, wo ich das nimmt so einen Eingang, wo sich auf einmal ein Abgrund auftut. Denn du stellst diesen Menschen nur zwei, drei Fragen. Und anhand dessen, wie sie es beantworten, kannst du davon ausgehen, dass man es mit einem von der Persönlichkeitsstruktur her narzisstisch geprägten Menschen betrifft. Mhm. Ja, es das heißt, was ich sage, und ja, das ist jetzt ja ein Narzisst, ne? Sondern es gibt auch Anteile in Menschen, die narzisstisch sind und wo man auch schaut, Ja, wie geht man jetzt im Einzelfall damit um? Es ist ein unfassbar komplexer Bereich, ein Bereich, der auch wissenschaftlich, auch aus psychotherapeutischer Sicht überhaupt gar nicht richtig evaluiert ist. Denn mal davon abgesehen, dass diese Menschen sich auch selten in Behandlung begeben, das Problem ist ja oft der andere, ne? Ist es dann schon so, dass das Bereiche sind, wo es wichtig ist, einfach den Betroffenen zu helfen, da gesund und munter wieder rauszukommen.
Ja, das ist ja einfach das Problem mit Menschen, die, ja, du hast es gerade so schön ausgedrückt, Anteile haben, aber wenn ich das jetzt einfach mal so ganz klar benenne, wo eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, zum Beispiel eben eine narzisstische, dass die einfach nicht wirklich arbeiten können. Also wann immer die mal beim Therapeuten, der Therapeutin sitzen, sind sie da relativ schnell wieder weg, weil sie eben nicht, ich würde einfach mal sagen, da ist nicht die Fähigkeit, nicht die Möglichkeit, an sich zu arbeiten. Das ist gar nicht dieses, ich kann das nicht, ich will das nicht. Also der Narzisst wird ja häufig einfach als totales Arschloch dargestellt und so kommt er häufig auch rüber. Und manchmal finde ich das so schwierig, weil dieser Mensch war auch mal ein Kind und er ist so nicht auf die Welt gekommen. Es kommt niemand als Arschloch auf die Welt, da bin ich ganz fest von überzeugt, sondern das wird geprägt und das ist durch einen Mangel und durch eine, ja, nicht gute Versorgung, nicht gute Begleitung irgendwo entstanden in der frühen Kindheit. Und damit will ich niemanden verteidigen. Ich will es nur erklären, dass derjenige häufig nicht kann. Also er kann es nicht. Und
Richtig.
deswegen ich finde diese Information immer deshalb so wichtig, weil es zum einen irgendwie hilft, das zu verstehen. Weil man manchmal denkt, warum macht er das nicht mir zuliebe? Wieso macht er das denn nicht? Das kann er doch mal machen. Und dass derjenige aber dann vielleicht auch aufhört zu hoffen, dass derjenige das macht, weil er das sehr wahrscheinlich nicht kann. Und das hat nichts mit einem selbst zu tun, sondern das liegt wirklich in der Struktur dieses Menschen, die aus einer Not heraus auch als Kind damals entstanden ist, aber so fest geprägt, dass daran eigentlich nicht zu rütteln ist, ne?
So sieht's aus, genau. Und das sind eben auch Menschen, die in sich keine eigene Persönlichkeit tragen, weil sie diese eben nicht entwickeln durften und konnten. Das sind Menschen, die schon in der frühkindlichen Entwicklungsphase gebrochen wurden und die sich eine Persönlichkeit außerhalb des eigenen Energiefeldes aufbauen mussten. Und das ist oft diese Persönlichkeit von, ich bin toll, ich bin super, mit mir ist alles gut. Und diese Persönlichkeit tragen sie vor sich her und hoffen und wünschen sich, dass die Menschen sagen, wow, das ist so ein Gebilde, was eben aufgebaut wird. Und niemand darf an den richtigen Schmerz, den eigentlichen Urschmerz drankommen. Der darf niemals entdeckt werden. Und deshalb sind diese Menschen, die eben so geprägt sind in diesen narzisstischen Strukturen, so unterwegs, dass sie mit ihrem Fake-Ich eben hausieren gehen. Und irgendwann kippt das Ganze aber. Und dann kommen die Schattenseiten heraus. Und damit ist es eben so, dass sie versuchen, sich an ihrem Gegenüber zu rächen, aber nicht an der Person selbst, sondern eben oft an der eigenen Mutter.
Boah, ja, also da könnten wir wahrscheinlich eine extra Folge zu machen,
Ich
ne?
sag's dir.
Ja, okay, also das sind einfach Themen, die immer wieder bei dir aufploppen.
Ja, absolut, absolut.
Um das dann vielleicht nochmal einmal kurz rund zu machen, wenn sich vielleicht jetzt Menschen fragen, ist Familienaufstellung was für mich? Oder überhaupt eine systemische Aufstellung was für mich? Gibt es Menschen, wo du sagst, da nicht? Also, weil ich weiß zum Beispiel, jemand mit einer Persönlichkeitsstörung, den kann man nicht als Stellvertreter nehmen. So, das
Zum
funktioniert.
Beispiel, ja, genau.
Ja.
Ja, man darf aufmerksam sein, man muss ein bisschen aufpassen, denn auch eine Stellvertretung kann Dinge in einem selbst lostreten, auslösen. Und nur eine kleine Stellvertretung in einer Aufstellung kann eigentlich auch schon deine eigene Aufstellung sein, obwohl es gar nicht deine war. Ja, wir
Oh
landen
ja, oh ja.
niemals in irgendwelchen Gefilden und Momenten, wo wir nicht sagen, ach, verrückt, das hätte jetzt auch hier wirklich meins sein können. Das ist auch immer, ich sage immer, es ist ein Geschenk. Und ja, um jetzt darauf zurückzukommen, was du sagst, genau, also man kann es nicht jedem zumuten. Also ich gebe auch in den Seminaren, ich weiß, wem ich welche Rolle geben kann. Ich drehe es mal so rum. Nicht jeder bekommt eine schwere Rolle. Es gibt ja auch schöne Rollen im Familienstellen. Es ist ja nicht so, dass wir immer nur die heftigsten und schwersten Dinge machen, sondern wir arbeiten ja auch ganz, ganz viel mit dem Leben, der Leichtigkeit, der Liebe, der Verbindung mit oder auch mit größeren Mächten. Und das sind dann auch mal schöne Rollen, wo ich dann genau weiß, okay, derjenige ist zum Beispiel neu, der möchte nur gucken heute, der kriegt da nochmal so eine Rolle. Aber grundsätzlich Menschen mit, das heißt übrigens gar nicht mehr Persönlichkeitsstörung, das wurde geändert. Genau, ich kriege es gerade nicht mehr richtig zusammen. Heißt es Persönlichkeits, irgendwas mit Struktur? Ich kriege es gerade wirklich nicht zusammen. Das wurde tatsächlich
Finde ich
verändert.
aber gut.
Finde ich auch, finde ich respektvoll.
Finde ich auch, ja. Ich meine, das hatten wir ja auch jetzt hier bei Autismus und so. Das hieß ja auch immer Autismus-Spektrum-Störung, was ja
Genau.
auch einfach nicht mehr so ist, wo ich auch denke, Halleluja, das wird auch
Ja,
Zeit.
genau.
So,
Und ja, genau, es ist wichtig zu schauen, wem kann ich da was zumuten in Aufstellungsarbeit. Und Menschen, die eben mit einer Struktur durch die Tür kommen, wo zum Beispiel klar ist, gerade eine ganz schwere Depression oder eine ganz tiefe Angststörung oder auch Borderline, ist ja auch leider recht weit verbreitet. Das nehme ich auch einfach nicht an. Das geht nicht. Oder
Setzt halt aber
Menschen.
auch wieder voraus, dass du es sofort erkennst, ne?
Ich bin da ganz vorne mit dabei, dass ich das schon anhand, wenn ich eine E-Mail lese, sofort weiß, mit wem ich es zu tun habe.
Echt? Okay, krass.
Yes.
Ja, das ist halt einfach auch sehr, sehr lange Erfahrung,
So sieht's aus.
die du dann da mitbringst, ja. Und ich finde, du hast das schön gesagt, weil man kann ja auch wirklich was Schönes wahrnehmen, wenn man als Stellvertreter in so einer Position ist. Und ich kann das wirklich nur von Herzen empfehlen, wenn ihr vielleicht selber noch keine Aufstellung selber machen wollt mit einem Anliegen, aber ihr wollt mal so ein Wochenende erleben oder einen Nachmittag oder einen Abend oder so, dann euch einfach als Stellvertreter anzubieten, um mal zu gucken, wie das so ist. Weil, Katrin hat es gerade gesagt, das ist irre, wie sehr man aus einer anderen Aufstellung was für sich selber mitnehmen kann, wenn man denkt, hallo, hier Bimmels, das ist doch mein Thema. Auf einmal ploppt überall dieses Thema auf. Und man kann es halt so für sich ein bisschen mitnehmen. Und es ist auch schön. Ich habe nie so hemmungslos weinen können wie in Aufstellung. Das war
Ja.
sehr befreiend auch manchmal. Oder
Absolut.
was Leichtes erleben, was Schönes, was Lustiges, was Kribbeliges, was Verliebtes, was Aufregendes. Also man kann ganz viel wahrnehmen und mitnehmen. Und ich wurde so häufig gefragt, ob mich das nicht wahnsinnig viel Energie kostet. Und
Ganz
ich
im
kann,
Gegenteil.
vor allem im Gegenteil, das ist so krass, wie viel
Ja.
Energie das gibt und
Ja.
gar nicht. Also ich hatte es einmal, dass ich eine Rolle schwer wieder losgeworden bin. Die musste ich richtig abschütteln. Da habe ich noch jemand, hat mir geholfen, die so ein bisschen auszustreichen. Das hatte ich aber in all den Jahren ein einziges Mal. Und ja, das kann mal sein, aber eigentlich gibt man das ja sofort wieder ab und es ist los.
Genau,
Und
genau.
ich finde, das war auch für mich so ein schönes Erlebnis festzustellen, das sind andere, das bin ich. Also ich gehe in etwas rein, voll und ganz, was überhaupt nicht ich bin. Und dann darf ich das wieder loslassen, dann gebe ich das wieder ab und dann bin ich wieder ich. Dass ich auch
Genau.
so dieses Erlebnis hatte, boah, ist das schön, ich zu sein.
Genau.
So, ne?
Ja, genau, das auch mal andersrum dann wieder wahrnehmen zu können. Und das vielleicht ist es nochmal ein schöner Punkt, um das zu schließen, dass die Stellvertretungen eben auch am Ende einer Aufstellung durch ein kleines Ritual, was vollzogen wird, abgeschlossen wird und da auch jeder sauber wieder rauskommt. Denn das ist auch etwas, was manchmal im Raum steht, so, ah, und wie, ne, und nicht, dass ich da was mitnehme oder mit in mein Feld nehme oder dass ich was nicht loswerde. Nein, absolut super, super selten der Fall. Denn wenn das passieren würde, dann könnte ich ja meinen Laden zuschließen. Ja, da könnte ich dicht machen, die Bude. Und das ist selten der Fall, aber es bleibt manchmal was hängen und auch da gibt es wirklich schnelle Abhilfemöglichkeiten, wie man da zapzerab denjenigen wieder rausholt. Wichtig ist, das immer anzusprechen.
Ja, genau.
Aber auch das wird vor, bevor ich ein Seminar beginne und öffne, all diese Dinge werden natürlich benannt. Es wird alles einmal dargestellt, transparent gemacht. Was machen wir? Was kann passieren? Wann meldest du dich? Wann sagst du Bescheid? Und dass sich da jeder geschützt, sicher abgeholt und einfach nur einen geilen Tag erleben kann.
Ja, schön. Das klingt super. Und vielleicht noch als Mini-Ergänzung. Es kann ja auch sein, dass der Teil, der noch dran bleibt, vielleicht wirklich was mit dir zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Dass wenn was überbleibt aus einer Aufstellung, dass du dir vielleicht kurz die Frage stellen kannst, okay, ist das was, was ich wirklich loswerde, was nicht zu mir gehört, oder gehört dann ein Teil zu mir?
Das habe ich tatsächlich so noch nie wahrgenommen.
Okay.
Das ist etwas, das habe ich wirklich noch nie so gesehen. Es waren aus meiner Sicht immer die Fremdanteile derjenigen, für die aufgestellt wurde.
Gute
Und
Info.
das ist tatsächlich wichtig, denn es wird dann nochmal ganz kurz nachgearbeitet. Es wird ganz kurz mit Sätzen nochmal was aufgeräumt, denn es auch mir passiert das alle Jubeljahre mal, dass ich vielleicht eine Stellvertretung nicht korrekt sauber abgearbeitet habe. Dann kann sowas mal passieren, dass nochmal ein ganz wichtiger Satz fehlt, den man dann holt man nochmal ganz kurz die beiden Main-Stellvertreter rein und dann wird nochmal was ausgetauscht. Und dann merkt man auch sofort, okay, da musste nochmal dieser eine Satz gesagt werden, weil wir arbeiten ja in Aufstellungen ganz viel mit Sätzen, die gesprochen werden. Wir quatschen da ja nicht wie wild rum, sondern es wird ja mit erprobten, jahrelang evaluierten Sätzen gearbeitet.
Ja.
Und da fehlt dann vielleicht nochmal ein Quäntchen, sodass man sagt, das war's jetzt. Und dann sagt derjenige, oh ja, das war's jetzt, bin ich wieder raus aus der Rolle.
Ja, oh gut, gut, dass du es sagst.
Yes.
Hilft mir gerade auch nochmal, weil das wurde nämlich mir gesagt. Oder vielleicht ist es ja was, was zu dir gehört. Und ich dachte so, boah, nee, irgendwie
Nee.
nicht,
Nee,
nee.
nee, ist es nicht. Nein, nein. Das ist auch manchmal eine Angst der Stellvertreter, wo ich sofort den Zahn ziehe und sage, nein, du hast dich hier für ein System zur Verfügung gestellt.
Ja.
Und das, weil auch das wäre Wahnsinn. Wir müssen immer davon ausgehen und wir dürfen davon ausgehen, das Feld, in dem wir arbeiten, das hat ja einen Sinn. Das denkt sich ja etwas aus, das Feld. Wir sind immer geschützt. Stell dir mal vor, wir gehen in eine Stellvertretung und sehen auf einmal unsere ganzen, was weiß ich, Abgründe oder Baustellen. Das ist ja, das wäre Wahnsinn. Nein, nein, so ist es definitiv nicht.
Ja, gut, das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, weil das hat dann auch schon wieder was mit Schuld in Anführungsstrichen zu tun. So, ja, hast du dir angenommen, gehört wohl zu dir. Tschüss, nicht mein Problem. So.
Nee, das, oh, um Himmels Willen, nein, 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 nein. Da habe ich leider auch die wildesten Geschichten schon gehört. Nee, das gibt es nicht.
Okay,
Das mal,
gut.
so mal, so arbeiten wir nicht, ne?
Ja, schön. Das finde ich sehr gut, gut zu wissen.
Ja.
Ich danke dir, Katrin, für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Erfahrungen, für deine Einordnung. Und ich hoffe, dass das jetzt für all diejenigen, die sich damit schon auskennen, einfach super spannend war. Und für diejenigen, die dann noch nie mit in Berührung gekommen sind oder mal irgendwas gehört haben, aber überhaupt sich gar nichts drunter vorstellen konnten, dass irgendwie ein bisschen greifbarer, deutlicher, fühlbarer geworden ist. Und vielleicht ja sogar die Lust geweckt hat, darauf auch mal eine Aufstellung zu machen. Ich verlinke euch auf jeden Fall hier in den Shownotes, in der Beschreibung, Katrins Kontaktdaten. Und dann, ja, kommt da vielleicht die eine oder andere auf dich zu.
Vielen, vielen Dank für diesen besonderen Raum. Das war mein allererster Podcast tatsächlich.
Oh, wie schön.
Ja, das sind gerade so meine ersten Steps in die Sichtbarkeit nach außen. Ich habe mich jetzt lange genug versteckt und ich bin davon überzeugt, dass die nächsten 1 bis 2 bis 3 Jahre bei mir nochmal ganz anders werden. Ich danke dir sehr für diesen Raum, Lena. Vielen, vielen Dank.
Total gerne, Katrin. Ganz viel Erfolg dir bei allem, was du da gerade wahnsinnig, wahnsinnig bewundernswertes auf die Beine stellst. Und ja, wir bleiben ja eh in Kontakt.
So sieht's aus.
Alles Liebe.
Ich wünsche dir das Gleiche.
Dankeschön, danke, Katrin.
Bis dann.
Bis dann. Und euch natürlich auch alles, alles Liebe. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ach, vergessen. Leute. Ich vergesse es doch immer am Ende. Bewertet doch bitte diesen Podcast. Ich bin ja sonst nicht so ein Fan von Bewertungen, aber 5 Sterne sind ein Knaller. Eine Rezension, ein Kommentar bei Spotify. Einfach weiterleiten den Podcast, dass der unter die Leute kommt. Das hilft natürlich und es ja, könnte dann ja vielleicht genau denjenigen erreichen, der genau diesen Podcast hier gerade hören muss. Also, Dankeschön und jetzt bis zur nächsten Folge.